ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professorin Maike Sippel.
Hallo, Herr Tassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Nachhaltigkeitsprofessorin an der Hochschule Konstanz. Ich sage bewusst Hochschule, weil es nicht die Uni ist. Das wird gleich wichtig, warum ich das so betone. Sie beschäftigen sich mit nachhaltiger Ökonomie oder sozial-ökologische Transformation, nennen Sie es auch selber. Also Wirtschaft und damit, wie jeder und jede im eigenen Wirkungskreis nachhaltig sein kann. Wie sind Sie dahin gekommen?
Ja, also ich glaube, es war schon sehr früh in meinem Leben so die Erkenntnis, dass es gut wäre, wenn wir als Menschheit so in Balance mit der Natur leben können, wenn wir die Umwelt nicht zerstören, also die Lebensgrundlagen, die ja eigentlich auch erhalten, dass wir überhaupt leben können auf dieser Erde. Und dann die Frage, okay, was kann man denn da für Jobs mitmachen? Und dann hat mich der Weg eigentlich so über die Architektur anfänglich und dann über... ja, eine Promotion so im Bereich Städte und internationale Klimapolitik und Wirtschaft letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin.
Aha, Architektur.
Ja, genau. Ja,
wieso das? Also hat das was, dass es einen Einfluss auf Nachhaltigkeit hat, das würde ich jetzt sagen, ja. Mhm. War das damals schon der Grund, warum Sie es gemacht haben?
Ja, war so ein bisschen der Grund, zu sagen, okay, diese ganzen Gebäude, die da rumstehen, ne, die Häuser und die Art, wie wir unsere Städte anlegen, das hat ja was damit zu tun, wie viel Umwelt verbraucht es hat, wie viel Energie wir verbrauchen, wie wir die Energie auch gewinnen und wie wir auch als Menschen unterwegs sind gemeinsam dann.
Das heißt ja immer, bauen und sanieren ist die größte Umweltsünde eigentlich. Viele wissen das gar nicht, glaube ich.
Ja, sanieren würde ich jetzt sagen, ist ja eher wieder nicht die Sünde, sondern ist ja ganz gut.
Ja. Also ich meine jetzt auch so dieser Bauschutt, ne? Das ist auch der größte Abfall, den wir so produzieren. Ne?
Ja, also mengenmäßig ist...
Ja. Ich wollte Sie jetzt gar nicht abwürgen mit dem Bauen. Aber also Sie kamen dann über die Architektur und dann über Ihre Promotion dahin. Aber engagiert waren Sie eigentlich schon immer, weil das ZDF hatte ja letztes Jahr mal so Bilder von Ihnen ausgegraben. Als 20-Jährige waren Sie auch schon für Klima- und Umweltschutz im Engagement.
Ja, es war eigentlich immer so parallel zu, jetzt sage ich mal, Studium, dass ich geschaut habe, okay, wo kann man sich eigentlich engagieren? Wo kann man irgendwo mitmachen in Organisationen, Initiativen mit anderen zusammen? Und die Bilder waren, da haben wir einen Jugendklimagipfel organisiert, parallel zu den tatsächlichen Klimaverhandlungen von den Vereinten Nationen in Bonn, haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Stimme der Jugend einsammeln und die den Verhandlern dann präsentieren.
Ja, und das war aber sehr, sehr lange vor dem, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Also da gab es noch kein Fridays for Future und keine Greta Thunberg.
Ja, aber das Klimathema war schon da. Es war noch nicht so bekannt, aber bekannt war es eigentlich schon.
Ja. Ja, wie lange ist dieses Klimathema eigentlich schon so bekannt und wie viel hat sich da im Verhältnis dazu getan? Also wie ist da so Ihre Wahrnehmung als eine, die sich schon lange einsetzt?
Ich würde es vielleicht ein bisschen breiter fassen und sagen, seit den 70ern etwa gab es ja Limits to Growth, also Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, wo benannt wurde, dass die Art des Wirtschaftens, die wir jetzt haben, dass die eben nicht zu den Grenzen passt, die eben unsere Erde und diese natürlichen Systeme auf der Erde haben. Also dass das letztendlich nicht funktionieren wird, dass es da Grenzen des Wachstums gibt. Und das war, würde ich sagen, so der Beginn der Bewegung. Und dann hat es auf und ab gegeben. Und sicher war das so ein Beschleuniger nochmal mit den Fridays for Future-Demonstrationen, wo das nochmal eine ganz andere Präsenz bekommen hat und das Bewusstsein nochmal stark angewachsen ist.
Aber diese Club of Rome-Erklärung, die ist ganz interessant. Denn im Grunde genommen ist das so eine Art Urverfassung. Ne? Also so darauf bezieht sich sehr, sehr vieles. Habe ich zumindest öfter mal jetzt immer wieder, läuft einem das über den Weg. Klären wir noch ganz kurz einen Begriff, ja, nachhaltig. Der ist ja so ein bisschen abgeschliffen, dieser Begriff, wird ständig für alles Mögliche benutzt. Gibt es da eigentlich eine Definition? Was ist eigentlich, also wie bin ich eigentlich nachhaltig oder was ist nachhaltig?
Ja, also es gibt eine ganz offizielle Definition tatsächlich, die im Brundtland-Bericht so formuliert ist. Und die heißt so, dass man dann nachhaltig ist, wenn man sowohl für die aktuellen Generationen Gutes schafft, aber eben auch die Chancen für zukünftige Generationen nicht verspielt sozusagen.
Daniel Mies aus Erichskirch, der schreibt wirklich schon wieder die nächste Klimaaktivistin. Sie sind doch gar keine Klimaaktivistin, oder? Oder doch?
Naja, ich würde sagen, ich bin aktiv fürs Klima oder eigentlich würde ich auch nicht sagen fürs Klima, sondern für die Menschen oder für unsere Kinder. Also ich sage immer gerne auch, das ist eine enkeltaugliche Zukunft, die wir da schaffen müssen. Ich würde schon sagen, dass ich meine Aufgabe drin sehe, das Wissen, was es in der Wissenschaft gibt, eben auch zu transportieren und nutzbar zu machen, sodass in der Gesellschaft danach gehandelt werden kann.
Also er empfindet unser Programm als nicht ausgewogen. Ich würde mal sagen, Herr Mies, vielleicht erstmal anhören die Sendung und dann nochmal ein Urteil bilden. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie zu Ihren Daten kommen. Also wie forschen Sie denn? Was machen Sie genau?
Ja, also ein Beispiel vielleicht. Ich habe mich intensiv mit der Klimakommunikation beschäftigt. Also der Frage, wie sprechen wir eigentlich übers Klima? Wie wird auch darüber berichtet? Wie wird auch von offiziellen Stellen, welche Botschaften werden da sozusagen verwendet? Und da gibt es einen ganzen Forschungsstand zu ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Weltweit wird daran geforscht. Und das habe ich zusammengetragen, um wie so eine Art Kernprinzipien rauszukristallisieren, zu sagen, okay, wenn wir über das Klima sprechen, auf was müssen wir denn da eigentlich achten, dass es auch funktioniert? Also, dass es nicht irgendwas ist, was man so wegschiebt oder wo man die Ohren zumacht, sondern dass es bessere Chancen hat, anzukommen und dass wir dazu ins Gespräch kommen können.
Das klingt jetzt wie Ihre Motivation, das zu tun. Wie geht das konkret vor sich? Also wie kann ich mir so eine Studie oder so eine Untersuchung, wie Sie machen, vorstellen?
Also da habe ich sehr, sehr, sehr viele Paper sozusagen, also wissenschaftliche Artikel, wo Forscher aus ihrer Studie berichtet haben, was funktioniert hat oder was nicht. Habe ich alle Gesichter zusammengetragen und daraus dann rausgeklustert sozusagen, worauf muss man denn eigentlich achten? Und dann gab es ein sehr langes eigenes Paper sozusagen dazu, also wieder ein Artikel, umfangreichen auf Englisch, wo ich dann auch so dachte, okay, den wird wohl nicht wirklich jemand lesen von den Leuten, die es eigentlich wissen müssen, die in ihren Klimaschutzämtern oder sonst wo sitzen und damit arbeiten müssen. Und dann habe ich noch einen Vierseiter daraus extrahiert, wo das Wichtigste in Kürze schön einfach strukturiert ist, schön zugänglich. Und das haben wir zusammen mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg dann auch in eine Druckform gebracht. Das kann man downloaden bei der KEA auch. Und habe ich jetzt an vielen Stellen schon, ist es aufgetaucht, dass Leute, die in solchen Positionen arbeiten, auch sagen, ah ja, das habe ich bei mir liegen oder damit arbeite ich. Dass das ein nützlicher Vierseiter geworden ist, der eben dann auch Hilfestellung bietet in der Praxis.
Sie sehen sich ja nicht so sehr auf dieser übergeordnet politischen Ebene, wo man sagt, ich will jetzt hier Empfehlungen an die Politik abgeben, sondern mehr auf der eigenwirksamen, also was kann jeder und jede tun? Und da gibt es ja einerseits die Forderung, dass eben jeder und jede selbst Verantwortung übernehmen sollte, andererseits so nach dem Ruf, nach so einem regulatorischen Überbau, ja, also die Politik soll auf der Basis von Forschungserkenntnissen jetzt meinetwegen Vorgaben machen oder auch zum Beispiel Verbote. Was macht aus Ihrer Sicht mehr Sinn?
Na, wir brauchen beides. Also ich würde mir total wünschen, dass die Politik und die Politiker und Politikerinnen mutig sind und das, was im Sinne der Gesellschaft wäre, im Sinne einer enkeltauglichen Zukunft wäre, dass die das umsetzen auch. Also es ist eigentlich bekannt, welche Politiken wir da brauchen. Und das wäre vielleicht der einfachste Weg, wenn das einfach passieren würde. Jetzt schauen wir es uns aber an in der Realität und sehen, dass es nicht unbedingt passiert. Und jetzt lehnen wir uns nicht einfach zurück und tun dann nichts, ja, als Bürgerin oder auch in den Unternehmen, sondern wir schauen halt, was wir tun können und schauen, wenn wir was tun, dann immer auch, wie können wir es wahrscheinlicher machen, dass die Politik halt auch diesen Rahmen dann mal setzt.
Aber offensichtlich scheint das Thema ja zu emotionalisieren. Also viele Menschen wehren sich dagegen, zu sagen, man kann was tun oder das ist überhaupt ein Problem. Haben Sie dafür mal eine Erklärung gefunden, warum wir mit dem Thema so emotional umgehen und uns auch schwer damit tun, zu akzeptieren, dass es überhaupt ein Thema ist?
Ja, weil es tatsächlich ein emotionales Thema ist vielleicht. Ne? Also wenn man sich das anschaut, wenn ich mir die klimawissenschaftlichen Forschungsergebnisse anschaue, wo unsere Erde hinläuft, wenn wir weiterhin Öl und Kohle und Gas verbrennen, dann sind wir irgendwo, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, und sind wir bei 3 Grad Temperaturerhitzung, hört sich jetzt erstmal wenig an, aber wir hatten in Konstanz, bevor wir überhaupt mit dem Erwärmen jetzt angefangen haben als Menschheit, wenn man da zurückschaut in die Vergangenheit, letzte Eiszeit, da war es 4 Grad kälter, da hatten wir dann 900 Meter Eis. Also 4 Grad im Klimasystem ist eine richtige Nummer. Wir steuern auf 3 Grad zu. Also wenn man sich bewusst macht, was das heißt für uns, Ernteausfälle auf der Welt, Überschwemmungen bei uns, aber auch in anderen Ländern, die Flüchtlingsströme, die das auslöst, das ist eine Welt, da möchte ich nicht, dass meine Kinder leben. Und das hat eine sehr starke emotionale Komponente. Und auch, was es heißt für unseren Alltag, also für die Entscheidungen, die ich treffe. Was tue ich denn? Meine Art zu reisen, mein Job, macht der eigentlich Sinn? Trägt der bei zu einer enkeltauglichen Zukunft? Was ich esse, wie wir wohnen und so weiter. Also vieles wird in Frage gestellt und das geht ans Eingemachte so. Und das ist außerhalb der Komfortzone. Und eigentlich wollen wir alle nicht so gern außerhalb der Komfortzone. Und,
verstehen Sie das auch ein bisschen?
Natürlich verstehe ich das. Also ein ganz normaler menschliche Reaktion darauf. Ja. Aber ich glaube, wir müssen halt da rauskommen, um das Problem anpacken zu können und zu lösen.
Weil viele Menschen rauchen ja auch, obwohl sie wissen, dass Krebs daraus entsteht. Was allerdings mir auffällt ist, in der Medizin wird nicht in Frage gestellt, dass Rauchen Krebs macht. Viele Menschen rauchen zwar trotzdem, obwohl sie wissen, dass es Krebs macht, aber dass Rauchen Krebs verursacht, das wird nicht in Frage gestellt. Beim Klima ist das anders.
Na, ich würde mal sagen, in Klimawissenschaften ist es auch so, dass, also Klimawissenschaftler sind sich da einig, Klimawandel ist menschgemacht und ist auch, hat sehr ernste Folgen und wir können auch noch was tun. Ich würde auch sagen, dass in der Gesellschaft ein relativ breiter Konsens ist, dass es so ist und eher so die Frage ist, wer muss denn jetzt mit welchem Ambitionsniveau was tun? Also, dass sich eher daran die Geister scheiden. Aber auch das wäre ja gut, wenn wir da mehr Schwung auf die Straße kriegen.
SWR1, Leute, das Bewusstsein dafür, dass man durch sein eigenes Handeln Wirksamkeit in Sachen Umwelt- und Klimaschutz zeigen kann, das setzt sich mehr und mehr durch, vor allem bei jüngeren Leuten. Maike Sippel ist bei uns Nachhaltigkeitsforscherin. Stimmt das so, wenn ich das so sage?
Nicht den Jüngeren ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so ist, dass es die Jüngeren mehr sind als die anderen.
Ja, ja, das war meine Frage. Was ist da Ihr Eindruck?
Also es gibt tatsächlich eher Befragungen, die sagen, dass die Sorge rund um das Klima konstant ist. Bei so drei Viertel bis vier Fünftel der Bevölkerung, die sich wirklich ernste Sorgen machen. Und dass aber die Frage, wer denn eigentlich handeln müsste und ob man selber was handeln müsste, dass das eher sogar ein bisschen auf dem Rückzug ist, also diese zu sagen, ich persönlich trage Verantwortung. Das würde ich aber nicht teilen. Also gerade in Zeiten, wo wir sehen, dass politisch mehr passieren müsste, ist es dann an uns vielleicht, das auch einzufordern und selber voranzugehen.
Ja, zumal es hat ja nur ein kleiner Teil bis jetzt der Menschen überhaupt der Erde geschafft, sozusagen die Situation, so wie sie jetzt ist, herbeizuführen. Nämlich durch hohe Emissionen beispielsweise. Es ist ja nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung, der das überhaupt gemacht hat. Und die anderen fangen ja gerade erst an. Es gibt also eigentlich viele Gründe zu sagen, ach, mein Tun ist doch eigentlich wirkungslos.
Also vielleicht kurz dazu, also wenn jetzt ärmere Länder aufholen oder auch Entwicklung durchmachen, ist ja die super Chance, die jetzt besteht, dass wir eben mit den Energien aus Sonne und Wind, also mit diesen erneuerbaren Energien, eine total überlegene Technologie haben, die nicht nur billiger ist, sondern auch lokale Wertschöpfung erzeugt, die uns unabhängig macht von fossilen Importen. Also da ist eine Technologie da, die so nicht da war, wo praktisch in der Vergangenheit das ganze Verbrennen bei uns passiert ist oder bei dem reicheren Teil der Menschheit. Also von daher sehe ich da eine sehr große Chance, dass das eine saubere Entwicklung wird, die große Teile der Menschheit machen können. Und der zweite Teil der
Frage. Es gab mehrere Meldungen, dass tatsächlich die erneuerbaren Energien, da vor allem Windkraft und vor allem Photovoltaik, jetzt kostengünstiger sind als die fossilen. Viele sagen das aber nur deshalb, weil die massiv subventioniert werden.
Na, die Subventionen für Kohle, Öl und Gas sind immer noch deutlich höher als was für Erneuerbare. Also,
ja. Kommen wir mal so ein bisschen ins Machen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen was machen und Sie wollen das auch irgendwie transportieren. Sie haben vorhin den Begriff Klimakommunikation verwendet. Haben Sie eine Formel gefunden, wie man das machen kann, ohne dabei erzieherisch zu wirken? Denn wenn man das tut, erzeugt man ja meistens erstmal Widerstand, Zurückhaltung, Ablehnung.
Ja, kennt man ja auch von sich selbst. Ne? Man möchte nicht so gern belehrt werden, ja. So als erwachsener Mensch. Weiß nicht, ob die Kinder es gern wollen. Was ganz gut funktioniert, sind Geschichten. Also zu sehen, dass es Menschen gibt, die bestimmte Dinge tun. Ja, dass es Unternehmer gibt, die bestimmte Dinge einfach in ihren Unternehmen umsetzen. Mit allen Höhen und Tiefen. Also auch so eine authentische Sache. Dass eben auch nicht alles nur rosa Brille, Friede, Freude, Eierkuchen, wie am Schnürchen läuft, sondern dass man da auch sich anstrengen muss. Und das gibt's auf den diese Geschichten gibt's einfach unter uns schon. Also es gibt die Menschen, die für sich schon Dinge tun, die in ihren Vereinen Dinge tun, die an ihren Hochschulen, in ihren Unternehmen Dinge tun und voranbringen. Und das sind starke Geschichten, von denen wir uns was anschauen können, was abschauen können. Also da entsteht so ein Gefühl wie, ach ja, man macht das jetzt wohl so. Ja? Also es wird irgendwie normaler, es fühlt sich nahbarer an und das ist eine Möglichkeit, wie man gut kommunizieren kann.
Kommen wir nochmal zurück dazu. Also wo liegt denn jetzt die Verantwortung? Tragen wir die jetzt als Individuum, jeder für sich? Oder ist der Ruf nach dem politischen Überbau, dass man sagt, gebt uns Regeln und sanktioniert auch alles, was falsch ist? Was ist richtig?
Brauchen wir beides. Also wir brauchen den politischen Überbau, wie Sie das jetzt nennen. Also, dass es eben Gesetze gibt. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt billiger mit dem Flugzeug nach London komme als mit dem Zug, wenn es eigentlich sinnvoll wäre für die Nachhaltigkeit, wenn ich Zug fahre, ja, und die Verbindung eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also da muss auch was passieren. Das sind ja Stellschrauben, die Politik drehen kann. Also gibt es eine Kerosinsteuer oder ist es weiterhin steuerbefreit, wie wir das jetzt haben? Das sind also Entscheidungen, die in der Politik fallen müssen. Und gleichzeitig liefert die Politik vielleicht nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und deswegen braucht es eben auch uns als Pioniere des Wandels. Also dass wir den Wandel einfach schon mal, soweit es geht, unter den bestehenden Spielregeln voranbringen. Zeigen, ah, da geht ja was. Also man schafft dann auch einen anderen Möglichkeitenraum für Politik. Die sehen, diese Alternativen sind auch möglich. Und das kann sich dann so gegenseitig bestärken. Ja, also so ist das Bild vom Wandel, wie der Wandel funktionieren kann.
Wir haben gerade schon festgestellt, jeder und jede kann etwas beitragen zu Umweltschutz, zu Klimaschutz. Aber es müssen auch größere Räder gedreht werden, zum Beispiel von der Politik. Geschieht das denn ausreichend Ihrer Meinung nach? Also Ihre Antwort ist jetzt erwartbar, aber was sollte denn mehr passieren Ihrer Meinung nach?
Ja, wir müssten jetzt, gerade nochmal jetzt, wo man sieht, wie diese Abhängigkeit von Öl und Gas in was für eine Krise, die uns zu treiben droht, ja, durch die steigenden Kosten für Energie, was sowohl wir Einzelne spüren, aber was eben die Wirtschaft auch massiv spürt, müssten wir jetzt nochmal massiv mehr in die erneuerbaren Energien reingehen, also in Sonne, Wind, ja, und das müsste ganz klare politische Priorität sein und da hapert es gerade, also auf der nationalen Ebene, deswegen ist ja morgen auch großer Demonstrationstag. Also es wird in München, in Köln, in Berlin, in Hamburg demonstriert und es werden viele, viele, viele Tausende erwartet und gar nicht, wir haben ja eben das Wort Klimaaktivisten schon mal gehört, also gar nicht nur Leute, die sich jetzt fürs Klima stark machen, sondern Leute, die sagen, aus dem Handwerk zum Beispiel, wir bauen das, das macht Sinn, ja. Leute, die aus den Unternehmen sagen, das ist einfach kostengünstig, das macht uns unabhängig von den steigenden Energiepreisen, da bleibt die Wertschöpfung in der Region. Also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die dafür sprechen, um das jetzt auszubauen.
Ja, Friedrich Merz hatte neulich, der Bundeskanzler, angekündigt, dass er wieder AKWs zurück will. Wie das jetzt in der Umsetzung wirklich zu bedeuten hat, wird man sehen. Es ist auch die Rede von kleinen Reaktoren, die da gebaut werden sollen. In Bayern zum Beispiel soll da so ein Test dann auch erfolgen. Und die sagen, wir machen das, damit wir Energiesicherheit haben und eben das, was die Erneuerbaren nicht leisten können, ausgleichen können.
Ja, also jetzt muss man mal schauen, wo kommt denn dann der Brennstoff her? Kommt der wirklich irgendwo aus Deutschland oder eben halt nicht? Ja, also wird man wieder importieren. Dann ist es so, dass wir mit der Kernkraft in Deutschland nie mehr als ungefähr, also gut 10% der Energie gedeckt haben. Ja, also selbst zu den Hochzeiten, wo noch alle Meiler gelaufen sind, also das ist kein guter Beitrag und das ist einfach auch sehr teuer. Also die Projekte, die es gerade gibt in Großbritannien zum Beispiel, die laufen kostenmäßig total aus dem Ruder und dauern von der Zeit her 10, 20 Jahre Zeithorizont. Also das ist nichts, was irgendwie schnell und einfach auch kostengünstig mit einem wirtschaftlichen Sachverstand Sinn macht.
Aber Transformation braucht auch Geduld, oder?
Ja, das braucht Geduld, das braucht Hartnäckigkeit, es braucht vielleicht auch manchmal so einen Blick darauf, dass wir da schon seit den 70ern dran sind, dass das eine Bewegung ist, eine Dynamik, die über Jahrzehnte tatsächlich gibt und ihre Aufs und Abs hat, wo es wie so ein Seilziehen auch ein bisschen um die Zukunft ist.
Ist es, weil es gibt ja auch gerade bei Jungen, wenn sie jetzt Fridays for Future, da wurde ja so eine Dringlichkeit empfunden, da wurde auf die Straße gegangen, da wurden ja auch richtig viele Menschen mobilisiert. Diese Dringlichkeit, empfinden Sie die auch? Ist es trotzdem klug, Ruhe zu bewahren?
Sowohl als auch, ja. Also die Dringlichkeit, wenn man sich die Ergebnisse ansieht aus der Klimawissenschaft, dann zeigen die uns ganz klar, dass wir jetzt in diesen Jahren die Weichen stellen dafür, wie dieses Leben auf der Erde weitergeht, die nächsten tausende Jahre. Also und da liegt natürlich eine enorme Verantwortung, dass wir jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir die auch schnell treffen und erneuerbare Energien zum Beispiel massiv ausbauen. Und gleichzeitig muss man irgendwie seinen Frieden damit machen, dass die Dinge vielleicht manchmal auch ein bisschen langsam und eher zufällig sich weiter bewegen. Und was ich sehr stark finde, ist das Bild davon, dass es gesellschaftliche Wendepunkte gibt oder Kipppunkte auch. Also dass wir, auch wenn wir in die Vergangenheit schauen, also es gab immer wieder historischen Wandel, der gelungen ist, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Abschaffung der Sklaverei, ja, oder Frauenwahlrecht, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Menschen haben sich stark dafür gemacht, ja, dass das kommt, auch über Jahrzehnte. Also es war wirklich eine lange Zeit, wo da gekämpft wurde und wo diejenigen, die da gekämpft haben, auch nie wussten, werden wir es schaffen, wann wird es kommen, machen wir das Richtige. Also das macht mir Mut, und das Wissen darum, dass wir auch nicht 100% in der Gesellschaft sozusagen alle auf einmal unterwegs sein müssen, sondern dass eine kritische Masse von vielleicht 10% bis einem Viertel der Bevölkerung reicht, um dann insgesamt eine Dynamik zu erzeugen,
so wenig.
Wo wir in den Wandel reinkommen. Ja.
10-25% reichen ja aus, um eine Dynamik, einen Wandel zu erzeugen.
Genau.
Woher kommt diese Erkenntnis?
Also gibt es verschiedene Forschungen, die versuchen praktisch experimentell das nachzubauen. Die 10% kommen aus einem Projekt, wo sie mit IT und Netzwerksimulationen versucht haben, das zu simulieren. Und die 25%, das war ein ganz spannendes Experiment, da haben sie eine Gruppe von Leuten gehabt, eine größere Gruppe, und die sind belohnt, also die haben praktisch Fotos von Menschen gezeigt bekommen, die sie nicht kannten, und sind belohnt worden, wenn sie die einheitlich benennen. Also haben die sich relativ schnell, also haben Geld bekommen, und dann haben sie relativ schnell auf einen einheitlichen Namen für jedes Foto geeinigt, und dann hat man einigen Leuten aus dieser Gruppe den Auftrag gegeben, praktisch diesen Konsens zu torpedieren. Ja. Und dann hat man geschaut, okay, fängt es an zu kippen, dass die sich auf neue Namen einigen.
Das ist ja spannend.
Und dann haben sie bei 17, 19, 21% ist noch nichts gekippt, das hat man keinen Effekt gemerkt, und bei 25% ist es gekippt, dann haben alle auf einmal neue Namen verwendet.
Jetzt sprechen wir mal drüber, wie man nachhaltig sein kann, jeder von uns und jede von uns. Was ist zum Beispiel so die einfachste nachhaltige Handlung?
Die einfachste.
Ja, die man so haben kann. Auto stehen lassen. Das ist ja immer so der
Auto
Klassiker.
Auto stehen lassen ist auf jeden Fall gut. Also was ich immer sehr wertvoll finde, ist zu schauen, was kann man machen, was ist vielleicht einfach und was hat aber auch einen großen Hebel, eine große Wirkung. Ne? Also es gibt auch Sachen, die du machen kannst, und die sind halt einfach von ihrer Wirkung Peanuts, und dann doch lieber die Sachen machen, die wirklich eine Wirkung haben. Und da gehört es mit dem Auto dazu. Also wie viel Auto fahre ich denn? Kann ich vielleicht
das Peanuts,
das Auto stehen lassen?
Das
zu den großen. Das gehört zu den großen Sachen.
Okay.
Ja, genau. Zu den großen Sachen gehört auch, und das kann man sehr einfach ändern, die Frage, was esse ich denn so? Also die Entscheidung trifft man mehrmals am Tag, ja. Da ist der Faktor, der den größten Einfluss macht, wie viel tierische Produkte sind da drin in der Ernährung. Also kann ich weniger Fleisch essen, vielleicht nur noch den Sonntagsbraten, vegetarisch, manche sind sogar vegan, nur noch pflanzlich. Dann die Frage, wie reise ich eigentlich? Also können wir auf dem Boden bleiben? Macht einen weiteren großen Einfluss. Und dann das Wohnen, dieser ganze Bereich. Also welchen Energiestandard hat mein Haus? Wie viel Energie verbrauche ich? Kann ich den mit Sonnenenergie, mit Windenergie erneuerbar decken?
Mhm. Jetzt nehmen wir mal dieses klassische Beispiel des Autos stehen lassen. Viele sagen sich ja dann, ja mein Gott, was macht das jetzt für, also wenn man es überhaupt erstmal kann, wenn man die Möglichkeit hat. Also das ist ja schon mal so ein sehr städtisches Denken. Ich lasse mein Auto stehen und fahre die 10 Minuten, die ich vielleicht in der Stadt oder in meiner eigenen Stadt zur Arbeit fahren muss, mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen. Viele haben diese Möglichkeit ja gar nicht.
Also da sieht man auch so ein bisschen, dass das, was wir individuell entscheiden können, auch verwoben ist mit bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten Verhältnissen. Also unser Verhalten wird stark auch bestimmt von Verhältnissen. Ne?
Ja.
Also ich habe auch neulich meine Oma und Tanten auf dem Land besucht, im Hessischen. Und da fährt halt nur manchmal ein Bus und ein Anrufsammeltaxi. Also wenn man da lebt und arbeitet und zu bestimmten Zeiten irgendwo sein muss, dann ist ein Auto schon sehr hilfreich. So, ne? Weil aber das Angebot vielleicht von öffentlichen Verkehrsmitteln, vom Bus nicht so gut ist, wie es sein könnte. Oder kann man sich dann vielleicht vor Ort Autos teilen? So, ne? Also oder in der Stadt ist es ja vielleicht auch so, dass du dich nur traust, aufs Auto zu verzichten oder ein Fahrrad zu nehmen, wenn da halt auch ein sicherer Radweg ist. Also auch wieder eine Frage, gibt es den sicheren Radweg, den ich nehmen kann? Ja?
Mhm.
Und gleichzeitig gibt es aber diese Spielräume, dass wir eben schon auch entscheiden können und so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Vielleicht ist es manchmal unbequemer oder man muss erst mal finden, wo man da gut mit dem Fahrrad fahren kann. Und dann ist es vielleicht aber auch gesünder, weil man an der frischen Luft ist und sich ein bisschen bewegt und findet so eine neue Routine.
Also es hängt von wirklich sehr, sehr vielen Faktoren ab. Auch die Unzulänglichkeiten bei der Deutschen Bahn sind wahrscheinlich ein Faktor, muss man leider sagen, der viele Menschen davon abhält, zu sagen, ja, fahre ich halt mit dem Zug in Urlaub oder es gibt gar keine Verbindung. Also Gründe gibt es viele. Wo ist denn so der Kipppunkt, wo man sagt, so, also das ist jetzt ein Grund und das ist kein Grund? Muss jeder und jede für sich selbst entscheiden?
Genau, so ein bisschen individuell muss man schauen, wann kann man sich in den Spiegel schauen, so, ne? Morgens und abends. Also wenn man weiß, dass unser Verhalten was zu tun hat mit dieser Klimakrise und dass wir da was verbessern können, finde ich, ist schon ein starker Ansporn, was zu tun. Und man kann, wenn man so an den großen Stellschrauben dreht, dann kann man doppelt so gut werden beim Klimaschutz wie so ein Durchschnittsdeutscher. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und dann, und was wir jetzt, über was wir gesprochen haben, das nennt man auch den Fußabdruck, ne? So, es ist so ein bisschen ins Private reingeschaut, so, was ich da verändern kann. Und ganz wichtig finde ich als ergänzende Perspektive immer den Handabdruck. Also zu schauen, wir sind halt nicht nur Konsumenten oder Reisende oder Essende oder so, sondern wir sind ja auch Bürgerinnen in einem politischen System. Wir sind Mitglieder von Vereinen, wir schaffen in Unternehmen. Und auch da können wir eben dazu beitragen, dass diese Nachhaltigkeitswende vorankommt. Und das wäre der Handabdruck, wenn man auch sein Handeln praktisch denkt, in dem, okay, wie kann ich denn insgesamt diese Verhältnisse verändern, dass für alle die Nachhaltigkeit einfacher wird.
SWR1, Leute mit Nachhaltigkeitsforscherin Maike Sippel. Wir sprechen darüber, was jeder und jede selbst machen kann. Und da haben Sie jetzt gerade die Begriffe Handabdruck und Fußabdruck mal in den Raum gestellt. Die haben Sie auch geprägt. Die haben ja letztes Jahr dazu ein Buch geschrieben. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Es war nämlich gar nicht Ihre eigene Idee, mehr oder weniger.
Was war?
Das Buch zu schreiben. Da haben Sie da haben Sie so Tipps geschrieben, beziehungsweise so sehr nah an versucht zu sein, an den Menschen, haben sich über sehr, sehr viele Gedanken gemacht, die Menschen eben so mitnehmen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz geht.
Ja, ist auch so ein bisschen Teil meines Jobs, weil ich mir überlege, okay, was nehme ich meinen Studenten und Studentinnen mit, dass die gut in der Welt stehen und was tun können und gut damit umgehen können mit der Lage, wo wir sind. Und dazu hatte ich einen Artikel, der ist in der Taz gekommen, war groß, 3 Seiten in der Neujahrsausgabe 2022. Und dann habe ich einen Vortrag dazu gehalten und dann noch einen Vortrag. Und dann ist ein älterer Herr aufgestanden und hat gesagt, ich sollte doch mal ein Buch schreiben.
Das war in der Gegend von Konstanz auch.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Und der kam dann und hat gesagt, schreiben Sie doch mal ein Buch.
Ja, vor der versammelten, also im versammelten Auditorium sozusagen.
Dann standen Sie so ein bisschen in der Bringschuld, kann man sagen.
Dann hatte ich so eine Hausaufgabe.
Okay. Handabdruck und Fußabdruck, diese Begriffe stehen da drin. Den ökologischen Fußabdruck, das habe ich schon mal gehört. Vom Handabdruck weiß ich nichts. Was ist jetzt der Unterschied?
Also der ökologische Fußabdruck, der schaut so sehr ins Private, so meine Alltagsentscheidungen. Und der schaut auch immer, wie können wir so den Schaden, den wir in der Welt anrichten, mit dem, was wir tun, so ein bisschen kleiner machen. Und da kann man schon ganz schön weit kommen auch. Aber es ist eben immer so aufs Individuum und passt vielleicht auch nicht ganz zur Größe des Problems, wenn wir jetzt sagen würden, das ist alles gelöst, wenn du da nur deinen Fußabdruck besser machst. Und da kommt der Handabdruck eben ins Spiel, wo es darum geht, okay, wie können wir eben mehr Einfluss kriegen? Wie können wir die Spielregeln, nach denen Verhalten funktioniert, also diese Verhältnisse, die Strukturen, ob es eben einen Radweg gibt oder nicht, wie sind denn die Kostenverhältnisse, gibt es in meiner Mensa ein leckeres pflanzliches Gericht? Das sind alles Entscheidungen, die ja irgendwo getroffen werden, wie viel kosten Flüge im Vergleich zu Zug und so weiter, dass wir auf diese Verhältnisse eben mit Einfluss nehmen und uns überlegen, wo können wir denn da irgendwo in Entscheidungsprozesse uns mit einbringen als Bürgerinnen und Bürger. Also ein bisschen auch wie so ein demokratisches Verständnis. Ja? Also dass wir sagen, wir sind Teil dieser Demokratie und deswegen können wir die Demokratie auch mitgestalten.
Dabei kommt dieser ökologische Fußabdruck ja eigentlich so richtig in die Welt durch eine Werbekampagne, witzigerweise eines Ölkonzerns, nämlich British Petrol in den 80er Jahren, 90er Jahren?
Ja, weiß jetzt gar nicht, also nicht 80er, 90er, vielleicht auch Anfang 2000er, aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man den vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss, auch den Fußabdruck, weil die das ja nicht ohne Grund gemacht haben. Also der Hintergedanke war sicherlich zu sagen, okay, jetzt lass mal diese ganze Aufmerksamkeit bei dem Klimathema von uns Ölkonzernen wegschieben, ja, und hin zu den vielen, vielen, vielen Menschen überall in der Welt, dass die möglichst was tun sollen und nicht, dass die Politik uns ins Fadenkreuz nimmt und schaut, wo wir was tun könnten eigentlich.
Wenn wir jetzt trotzdem bei diesen Begriffen bleiben, dann habe ich jetzt rückgeschlossen aus Ihrer Erklärung auf meinen Fußabdruck, habe ich aber trotzdem mehr Einfluss als auf den Handabdruck. Oder kann man das so nicht sagen?
Würde ich mal so nicht sagen. Es sind halt dickere Bretter oft beim Handabdruck und oft auch nicht so ganz messbar. Ne? Beim ökologischen Fußabdruck oder beim Klimafußabdruck, da gibt es wirklich Rechner, wo man im Internet dann ausrechnen kann mit bestimmten Entscheidungen und wie und was ich esse, wie viel Tonnen CO2 oder wie sich das dann da abbildet. Und beim Handabdruck, da schreibe ich dann vielleicht einen Leserbrief oder ich schließe nicht mehr eine Initiative an oder ich gehe morgen in München auf die Demo. Ja? Und so, wie ist denn davon der Effekt? Und wenn man sich aber anschaut, so eine Luisa Neubauer, die ja für den Klimaschutz mit Fridays for Future sehr viel bewirkt hat in Deutschland, ja, die weiß gar nicht, was die im Fußabdruck macht. Ja, also wahrscheinlich macht sie da schon einiges, weil sie
fliegt ja durch die Gegend, die fährt durch die Gegend.
Genau, ja. Solche Sachen. Aber den größten Impact, den sie hat, die größte Wirkung, die sie dann eigentlich hat, für das Klima, die ist eben in ihrem Handabdruck. Also, dass sie ihre Zeit nimmt, ja, also, dass sie ihre Lebensenergie da reinsetzt, dass sie versucht, die Dinge in die richtige Wege, in die richtige Richtung zu bewegen, indem sie Bücher schreibt, mit Politikern spricht, Demos mitorganisiert und, und.
Petra Thies aus Ilshofen, die hat gerade geschrieben, jeder von uns kann so viel Gutes für unsere Erde und unsere Lebensgrundlagen tun. Danke, Frau Sippel. Ist es da erstmal unabhängig davon, wie viel das bringt? Weil wir kriegen natürlich auch viele, viele kritische Nachrichten hier rein. Unter anderem von Helmut Riedel, der schreibt, was ändert es, wenn bei 8,6 Milliarden Menschen 80 Millionen in Deutschland ab heute keinen Fußabdruck hinterlassen, was sie auch niemals tun können, weil sie ja atmen und da sind, weil sie sich selbst aufgelöst hätten. Ach so, sagt er jetzt mit wahrscheinlich ein bisschen Ironie dabei. Also, aber sinngemäß, und das, da ist er nicht der Einzige, der das schreibt, sagt, es bringt doch alles gar nichts, was wir hier ein paar Deutschen weltweit bewirken können.
Mhm. Ich finde es sehr hilfreich, sich zu sehen als Teil von einer Bewegung, die da weltweit ist. Also wir sind ja nicht die Einzigen hier in Deutschland, die was tun. Es gibt in anderen Ländern auch Leute, die was tun. Also es passiert an vielen Stellen etwas und mein eigenes Handeln wird natürlich nicht allein die Welt retten, aber wir können eben dazu beitragen, dass es wahrscheinlicher wird. Und ein ganz schönes Beispiel für, wie Veränderung, die auch aus Deutschland gekommen ist und von einzelnen Menschen angestoßen worden ist, wie die wirklich einen weltweiten Effekt hatten, ganz massiven, ist wie das eigentlich mit der Photovoltaik, also mit der Solarenergie, mit der Sonnenenergie von den Dächern, wie das in die Welt gekommen ist. Und da gab es in den 80ern eben erste solche Solarpaneele, also Module. Und da haben sich Bürger in Aachen auf den Weg gemacht. Die fanden das, also waren ein bisschen Technik-Nerds wahrscheinlich, die fanden das so cool, dass die auf Marktplätzen demonstriert haben, wie man damit Bananenshakes machen und dann haben die Bananenshakes ausgeschenkt und die Leute haben gesehen, oh cool, mit aus Sonne kann man Strom machen. Und dann haben die erste Anlagen aufs Dach gepackt und den Strom genutzt, daraus ins Netz eingespeist. Und dann haben sie gedacht, was braucht es eigentlich, damit das wirklich sich ausbreitet, und haben dann einen Brief geschrieben an das Bundeswirtschaftsministerium und haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine kostendeckende Einspeisevergütung. Also, dass jeder, der Sonne auf dem Dach erntet, dass der den Strom, den er produziert, ins Netz einspeist und das so vergütet kriegt, dass es sich lohnt für ihn, das auf dem Dach zu haben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, ach nee, machen wir nicht. Und dann haben sie aber ihren Stadtrat überzeugt. Und dann gab es das in Aachen, das Programm. Und damit hat es sich gelohnt auf einmal. Und dann haben das 40 Städte kopiert, dieses Programm in Deutschland. Und dann kam es doch in Deutschland auch das Erneuerbare Energien-Einspeisegesetz, ja, wo in Deutschland dann so eine Welle ausgelöst wurde, dass es sich auf einmal gelohnt hat. Und dieses Gesetz, das wurde dann in über 80 Ländern weltweit kopiert, weil es so erfolgreich war. Und dadurch sind überhaupt erst die Verkaufszahlen von der Photovoltaik hochgegangen, sodass dann eben auch diese Kostendegression, also dass einfach die Kosten massiv runtergegangen sind, dass die dann stattfinden konnte. Also das ist im Prinzip von einzelnen Bürgern, von der deutschen Gesetzgebung und so weiter, ist es maßgeblich mit verursacht worden. Also eine super Erfolgsstory, die auch zeigt, dass kleine Dinge eine große Wirkung haben können.
Also im Kleinen beginnt's. Jeder kann für sich was tun. Das gilt, glaube ich, nicht nur für den Klimaschutz, sondern generell für alles, was gut ist irgendwie. Das war jetzt sehr allgemein formuliert, aber bleiben wir mal bei Technik-Nerds. Da kam nämlich eine sehr interessante Frage und zwar kam die von Beate Wiedmeier aus Walderstadt. Die schreibt, spannende Sendung heute über den Klimawandel, den leugne ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit KI viele Probleme lösen können, die heute noch unlösbar sind. Ist das ein Punkt? Also wird das eine Rolle spielen, die KI?
Also die wird mein die wird eher am Rande eine Rolle spielen. Also die wird schon eingesetzt, um zum Beispiel Wettervorhersagen, ob Unwetter irgendwo kommen, da kann man die für einsetzen. Man kann die auch zur Verkehrssteuerung einsetzen. Also es gibt schon Anwendungsbereiche. Gleichzeitig muss man bei KI aber auch kritisch drauf schauen, was hat die eigentlich für einen Ressourcenverbrauch? Also die Nutzung von KI an sich, also dass wir vielleicht gar nicht mehr was suchen, selber uns Gedanken machen zu was im Internet, sondern dass wir gleich die KI befragen. Und da läuft ja jedes Mal dann in irgendeinem Rechenzentrum ein Rechner mit ziemlich viel Rechenpower. Das muss alles irgendwo hergestellt werden, diese Energie. Also das ist auch ein großes Feld, wo wir schauen müssen, wo setzen wir eben die KI auch sinnvoll ein und wie können wir eben auch diesen Strom dann aus Sonne und Wind erzeugen.
Vielleicht kann die KI uns auch irgendwann sagen, was ist denn sinnvoll eigentlich in Sachen Eigenwirksamkeit und was nicht. Daniela Bratfisch aus Stuttgart, das will ich noch kurz sagen, die kommt auf die gleiche Idee, nämlich was sie etwas stört bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, schreibt sie, die Nutzung von sozialen Medien und Streamingdiensten, das wird nie benannt, ist aber bestimmt ein hoher Verbrauchskandidat, also Thema Kühlung. Was sagen Sie dazu, möchte sie gerne wissen?
Ja, also ist ein Anteil und das ist natürlich auch was wächst aktuell. Ne? Also das sieht man ja auch, also dass drüber nachgedacht hat, wie kann man diesen ganzen Strombedarf überhaupt herstellen.
Es gibt noch eine Menge weitere Fragen, die machen wir vielleicht zuerst. Ich würde aber trotzdem noch vorher noch ganz kurz auf das Thema Bauen, das haben wir ja eingangs schon mal besprochen, kommen. Gibt es eigentlich, weiß man da eigentlich, wie hoch der Faktor ist? Also ist es, weil wenn man saniert und renoviert, entsteht ja wirklich eine Menge Müll auch. Also man sagt, Bauen ist eigentlich so eine ziemlich große Umweltsünde. Sanieren auch. Auf der anderen Seite saniert man sich ja sein Haus Energie vielleicht effizienter. Also wo ist da sozusagen die, wo schlägt die Waage da in welche Richtung?
Ja, also wenn wir vom Sanieren reden, dann ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man halt schaut, dass man nicht nur es schöner macht, sondern dass man es halt auch zukunftstüchtig macht im Sinne von, dass man schaut, dass man auf erneuerbare Energien geht, sich die Wärmepumpe einbaut oder ans Wärmenetz sich anschließt. Dass man schaut, kann man was tun, dass das Haus einfach weniger Energie verbraucht auch, ja, also es weniger verschwendet wird, indem man zum Beispiel dämmt, schaut, was mit den Fenstern ist und dann wiegt es im positiven Sinne schwerer als das Material, das man dafür eben auch einsetzen muss.
Mhm. Manchmal gibt es ja schon so Widersinnigkeiten, finde ich, gerade auch beim Thema Reisen. Also wenn es halt billiger ist, pauschal nach Mallorca zu fliegen, als mit dem Zug nach Österreich zu fahren, ja, dann kann ich auch verstehen, dass viele Leute das dann vielleicht machen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch schaffen, dass sich solche Preisstrukturen mit verändern. Und damit sind wir eben wieder beim Handabdruck. Also ich kann individuell in meinem Fußabdruck schauen, kann ich mir das halt trotzdem leisten, dass ich dann nach Österreich fahre und dann vielleicht ein besseres Gewissen habe, weil ich auch weiß, dass ich damit der Umwelt was Gutes tue. Und darüber hinaus zu schauen, okay, was braucht's eigentlich, damit das nicht mehr so ist. Also dass ich mich nicht mehr mit meinem Geldbeutel eigentlich schlechter stelle, wenn ich die für meine Kinder und die Enkel in der Perspektive richtige Entscheidung treffe.
Ja. Josef Schmid hat eine Frage, der schreibt, warum forciert man nicht die Technologieentwicklung der Transformation? Die ganze Welt wartet auf unabhängige, einfache Energie und deren Steuerung. Wir in Deutschland könnten das doch. Das wäre doch ein Motor für unsere Wirtschaft, vor allem hier in Baden-Württemberg.
Ja, wir haben ja mit den erneuerbaren Energien eigentlich die Energieformen schon. Wir haben ein bisschen den Zug verpasst und haben die Industrie abwandern lassen nach China. Ja, das wurde politisch dann hier ausgebremst ab 2012, 13 etwa. Also das ist, denke ich, ein industriepolitischer Fehler gewesen. Aber prinzipiell gibt es die Technologien in der Welt schon. Also und das ist die gute Ausgangslage, dass wir eigentlich technologisch schon richtig gut dastehen, um diese Transformation hinzukriegen.
Von Heike Sörensen aus Flensburg gab es eine Aussage zu den AKWs. Da hatten Sie, glaube ich, von einem geringen Anteil gesprochen, den die AKWs zum Energiemix beigesteuert haben. Es waren in der Spitzenleistung bis zu 31%, schreibt sie. Mit den Erlösen aus den Gewinnen wurde die Grundstruktur des heutigen Übertragungsnetzes finanziert, sämtliche Bau- und Betriebskosten und so weiter. Darüber hinaus profitierten viele Gemeinden von den Gewinnen der Kernkraftwerke, was bei den Erneuerbaren in private Taschen fliegt, schreibt sie. So niedrige Strompreise erreicht keine andere Form der Stromerzeugung und sie findet es schade, dass wir da falsche Nachrichten verbreitet haben. Haben wir?
Also es sind ungefähr 12%, die Kernkraft beigetragen hat zum gesamten jährlichen Energiebedarf. Das kann sein, dass es in der Spitzenleistung, das ist ja ein Unterschied, einfach eine Momentaufnahme, dass es auch mal 30% waren. Und wenn man sich anschaut, wo die Wertschöpfung hängen bleibt bei den erneuerbaren Energien, dann ist es, wenn wir das gut machen, ist es ja gerade in den Regionen, in den Dörfern, in den Gemeinden über Bürgerenergiegenossenschaften und so weiter. Also da bleiben die Kosten vor Ort. Und was man bei der Kernkraft eben nicht mit einberechnen in solche Kostenrechnungen ist, dass da keine Versicherung der Welt bereit ist, das zu versichern. Also so ein Super-GAU wie in Fukushima oder in Tschernobyl, den zahlt halt dann die Gesellschaft. Ja, das wird in Kauf genommen. Und dass wir auch mit der Endlagerung von, also auch die Kosten, die da drin stecken, die sind nicht adäquat abgebildet.
Letzte Frage vielleicht noch von Jürgen Röder, der schreibt übrigens aus Konstanz, auch wenn es pervers klingt, glaubt er, dass der größte Förderer alternative Energien und damit der größte Förderer für den Klimaschutz aktuell Donald Trump ist. Denn durch den Iran-Krieg und die dadurch ausgelöste weltweite Energiekrise steigt weltweit die Nachfrage nach regenerativen Energien so stark an wie niemals zuvor. Ist da was dran?
Also, dass wir jetzt einen Impuls dafür haben und nochmal deutlicher wird, wie wichtig es ist, unabhängig zu werden von Öl und Gas, da ist sicher was Wahres dran. Ja. Und das müssen wir jetzt auch beim Shop verplanken, die Gelegenheit. Das ist eine Riesenchance für Deutschland und für Europa.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch und für Ihre wertvolle Arbeit. Bin gespannt, wie das weitergeht und wir hören uns vielleicht wieder. Man kann ja das auch in Ihrem Buch nachlesen, heißt Die Welt, der Wandel und ich. Und danke, dass Sie hier waren.
Danke, Herr Tassi, für das Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.